Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Tag. Griechische Antike trifft auf amerikanische Popkultur, und zwar am Nationaltheater Mannheim. Weiblich, jüdisch, in Deutschland fast vergessen, Arbeiten der Wiener Impressionistin Tina Blau sind in Aalen zu sehen. Und ein Teppich mit Schlachtszenen sorgt für eine neue Form der Völkerverständigung. Der Teppich von Bayeux ist im British Museum in London angekommen.
Jahre der Entwicklung und Forschung. Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Ja, und läuft und läuft. So klang Optimismus in den 60er Jahren, die Autowerbung für den Käfer von Volkswagen. Unendlich viele dieser Autos rollten damals vom Band und symbolisierten Freiheit, Fahrspaß, Flexibilität. Deutschland ist ein Autoland. Kein Industrieprodukt ist so eng mit wirtschaftlichem Aufschwung und deutscher Ingenieurskunst verbunden wie das Auto. Die nationale Identität ist eng mit dem Wohl und Wehe der Autoindustrie verknüpft. Das weiß auch die Politik, die der bedeutenden Branche immer wieder den Rücken gestärkt hat. Gerhard Schröder wurde sogar Autokanzler genannt. Kein Wunder also, dass der Schock über den geplanten Stellenabbau bei VW das ganze Land erfasst. Über die Liebe der Deutschen zum Auto und ihr Leiden daran habe ich mit dem Technikhistoriker Kurt Möser gesprochen und ihn zunächst gefragt, ist die Liebe der Deutschen zum Auto allein durch die wirtschaftliche Kraft zu erklären?
Das glaube ich nicht. Die Sehnsucht nach Autos ist eigentlich schon älter. Auch bis in die 20er, 30er Jahre geht sie zurück. Eigentlich auch nicht deutschlandspezifisch, sondern diese Faszination für Autos, die Lust, Autos zu besitzen, ist ja eigentlich europaweit oder weltweit. Das Pionierland der Autofaszination waren die USA, nicht Deutschland.
Genau, das war das Pionierland, aber dann in den 50ern war es der Käfer, der Volkswagen, der das T-Modell von Henry Ford als Symbol des Massenautos hier abgelöst hat. Dieser wirtschaftliche Erfolg, was hat er gesellschaftlich für Deutschland bedeutet?
Ja, zunächst mal war der Käfer eigentlich, hat das Versprechen eingelöst, das Ford damals gegeben hat, nämlich, dass die Arbeiter an den Bändern auch so viel verdienen, dass sie sich ihre eigenen Autos leisten können. Das war eigentlich das Verdienst des Käfers und anderer Fahrzeuge. Also der wirtschaftliche Aufschwung hat zunächst mal den Besitz erlaubt, und der Besitz, ja, das war Stolz, auch Stolz auf Kompetenz. Die meisten Käferbesitzer waren ja erstmalige Autofahrer. Die mussten sich erst in diese Autowelt hineinfinden. Kein Wunder, dass sie dann als neben den Häusern oder Wohnungen teuerster Besitz gut gepflegt werden mussten. Man hat sie auch oft überpflegt sozusagen, hat selber an ihnen herumgebastelt. Die ersten Käfer, beziehungsweise die Käfer der 50er Jahre, waren ja nicht unbedingt die, mit denen man zum Arbeiten fuhr, sondern die wurden aufgespart für die Urlaubsreisen, sodass diese deutsche Autoidentität der 50er und 60er Jahre auch viel mit Reisen, mit Urlaub, mit Mobilität, mit andere Länder sehen verknüpft ist.
Und dieses Auto hat eben der VW-Konzern, der Volkswagen-Konzern, da ist ja auch schon ein bisschen was im Namen drin, gebaut. Hat genau dieser Konzern auch eine Sonderstellung im Rahmen der vielen Autofirmen in Deutschland?
Na ja, politisch auf jeden Fall. Er ist stark gewerkschaftsdominiert. Das Land Niedersachsen hat hohe Anteile dran. Insofern ist die Sonderstellung schon sehr groß. Und durch diese ja auch politische Ausrichtung des Konzerns sind bestimmte Entscheidungen erfolgt. Also das Werk in Emden, das jetzt bedroht ist, hat auch sehr viel damit zu tun, abgehängte Gebiete oder damals abgehängte Gebiete in dieses Wohlstandssystem Bundesrepublik hineinzubringen. Und deshalb ist zum Beispiel das Werk Emden bis heute ein Teil der ostfriesischen Identität.
Wir sprechen jetzt nicht, dazu fehlt uns die Zeit, über die unschöne Vergangenheit des VW-Konzerns. Wolfsburg wurde von den Nationalsozialisten sozusagen aus dem Boden gestampft. Bleiben wir besser bei der Rolle der Gewerkschaften. Sie haben es gerade schon gesagt, die spielen bei VW traditionell eine starke Rolle. Wie sehr hat aber auch das unser aller Arbeits- und Unternehmenskultur geprägt?
Ja, die Gewerkschaften haben eine sehr große Rolle, nicht nur für ein hohes Niveau der Bezahlung, VW bezahlt bis heute weit übertariflich, sondern auch für das, was in den 70er und 80er Jahren oft geplant wurde, nämlich eine Humanisierung der Arbeitswelt. Die berühmte 5-Minuten-Pause bei Volkswagen oder auch solche Dinge wie, dass man Überkopfarbeit vermieden hat oder überhaupt viele Erleichterungen am Band haben dazu geführt, dass die schwere Bandarbeit leistbarer geworden ist.
In der aktuellen Debatte, da hört man ja hin und wieder den Satz, wenn VW gegen die Wand fährt, fährt auch Deutschland gegen die Wand. Wie stark bestimmt dieses Gefühl tatsächlich die öffentliche Wahrnehmung?
Ja, es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern Volkswagen und seine Konzernbestandteile bis hin zu Porsche sind ja tatsächlich ein Teil der wirtschaftlichen Totalität Westdeutschlands geworden. Gerade für viele Regionen sind sie sehr wichtig und das ganze Umfeld, Zulieferer, die Häfen zum Verschiffen von Exportfahrzeugen, die Entwicklungsabteilungen, das alles ist sozusagen ein technischer Kosmos, der, wenn Volkswagen wankt, tatsächlich auch bedroht ist.
Ich glaube, vor einigen Jahren war Volkswagen tatsächlich noch der bedeutendste Konzern weltweit. Fühlte sich dadurch auch Deutschland bedeutender an?
Ja, sicher. Also wenn Sie ins Ausland gehen, was weiß man über Deutschland? VW ist da ziemlich weit oben. Das bedeutet aber auch, dass Autos weit oben sind. Also das Image, Deutschland baut die besten Autos, ob es berechtigt ist oder nicht, ist im Ausland immer noch da. Das Image des Volkswagens ist ja auch durch das Golf abgelöst worden. Der Golf als meistgefertigtes Auto. Das ist Deutschland in Indien oder Thailand.
Die Deutschen, die galten ja lange als absoluter Maßstab im Autobau und nun holen chinesische Hersteller auf oder überholen deutsche Konzerne sogar, wie auch den VW-Konzern an manchen Stellen. Wie sehr kratzt dies am kulturellen Selbstverständnis oder sogar an der Identität des Landes?
Das, glaube ich, kann man noch nicht so richtig abschätzen. Zur kulturellen Identität Deutschlands gehören auch Klassiker. Wir haben vor kurzem das Jubiläum oder vor 2 Jahren das Jubiläum vom Golf gefeiert. Vor 50 Jahren ist es sichergestellt, dass die chinesischen Elektroautos in 50 Jahren noch fahren. Also zum kulturellen Bewusstsein gehört auch sowas wie ein Bewusstsein für die eigene Tradition, für die eigene Geschichte, für das, was man vielleicht Techniknationalismus ganz vorsichtig nennen könnte. Ja, chinesische Autos werden gekauft, haben für den gegenwärtigen Markt eine große Rolle, aber werden sie jemals so geliebt wie ein Golf GTI? Da habe ich meine Zweifel dran. Also als Historiker beobachte ich sehr genau, was mit der deutschen Identität passiert, wenn sie angekratzt wird von außen.
Und eignet sich denn so ein chinesisches E-Auto als Statussymbol? Denn Autos sind in Deutschland ja tatsächlich Statussymbole.
Ja, in gewissem Sinn sind es Statussymbole. Also wenn wir hier durch bestimmte Gebiete um Heidelberg rumlaufen, da haben wir diese Kombination aus Wärmepumpe, Solar auf dem Dach und ein Elektrofahrzeug davor. Das ist auch ein neues kulturelles Setting, das sich daraus ergibt und ein neues Identitätsselbstbewusstsein, ganz sicher. Im Gegensatz etwa zu Arbeitervierteln, in denen man eben 15 Jahre alte Volkswagen findet. Ja, ich glaube, es ergeben sich neue Identitäten, aber wie tragfähig und langfristig tragfähig sie sind, das ist schwer zu prognostizieren.
Diese wirklich ja bedingungslose Liebe der Deutschen zu ihren Autos muss vielleicht auch die eine Zeitenwende vollziehen, also quasi eine Mobilitätszeitenwende. Müssen wir lernen, Bahn oder Fahrrad stärker zu schätzen oder bleibt die Liebe zum Auto ungebrochen?
Auch das ist ein schwieriges Thema. Wir haben natürlich seit 20 Jahren oder mehr solche Bekundungen, dass genau sowas passieren muss. Das ist auch diese 30 Jahre alte Utopie, benutzen statt besitzen, dass es eher darauf ankommt, Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen und nicht ein Auto zu besitzen. Das höre ich seit 30 Jahren, aber das Ganze begleitet sozusagen das Wachstum des Autos in fast allen Ländern. Also ich unterscheide da nochmal zwischen Proklamationen, Wünschen, Erwartungen, auch politischen Richtungen und dem, was tatsächlich passiert. Also ich denke, man sollte nicht unterschätzen, dass das Automobilsystem national und global immer noch große Wachstumspotenziale enthält.
Volkswagen hatte eben den Käfer, den Golf, also zwei echte Highlights in Ihrem Markenportfolio. Können Sie sich vorstellen, dass der Konzern nochmal in der Lage ist, so ein Auto zu bauen, das die Massen begeistert?
Ja, das ist schwierig. Auf der einen Seite waren diese beiden Modelle tatsächlich Volkswagen, sowas wie klassenlos. Nicht umsonst der Bestseller Generation Golf korreliert eigentlich ein ganzes Lebensgefühl einer Generation mit einem Fahrzeug. Ob das nochmal möglich ist, weiß ich nicht. Ein wichtiger Punkt bei gerade Käfer und Golf war ja sowas wie eine Stabilität. Er hat sich zwar ein bisschen geändert, aber eigentlich war er erkennbar. Wir haben jetzt im Gegensatz dazu kurze Zyklen. Und gerade aus China kommen noch eine weitere Verkürzung von Produktzyklen. Das heißt, es kommen immer wieder neue Typen auf den Markt. Nach 3 Jahren kommt schon das Nachfolgemodell, ständige Facelifts. Wir haben eine starke Fluidität in dem ganzen System der Typen und Modelle. Ob es nochmal so langfristige Stabilitäten geben wird, habe ich eigentlich meinen Zweifel dran. Desto wichtiger werden auch kulturell Klassiker, Oldtimer. Nicht Oldtimer im alten Sinn, sondern Fahrzeuge, die 20, 30 Jahre alt sind, mit oder ohne H-Kennzeichen, die eigentlich für eine bessere Autowelt stehen. Ich merke bei vielen Freunden und auch bei mir, man fährt gerne Autos um 2000. Die hatten genau den gleichen Benzinverbrauch wie heute, spezifisch gesehen, und fahren ohne Gepiepse und Getriller und sind oft bequemer als Neuwagen.
Sagt der Technikhistoriker Kurt Möser und endet mit einem Lob auf alte Autos ohne Gepiepse und Getriller. Wir haben über die Liebe der Deutschen zum Auto gesprochen. Keine Liebesbeziehung, sondern vorzugsweise politische Intrigen, Schlachten, Getümmel und Kämpfe zu Pferd, zu Fuß und zu Wasser. Das alles ist auf dem Teppich von Bayeux zu sehen. Ein Kunstwerk, das fast 1000 Jahre alt ist, knapp 70 Meter lang und im weitesten Sinne zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Der Teppich erzählt von der Schlacht bei Hastings und er gehört dem französischen Staat. Eine Leihgabe an England hatte Frankreichs Präsident Macron vergangenes Jahr nach einem Treffen mit Premier Keir Starmer angekündigt. Und nun ist das kostbare Stück unter strengen Sicherheitsvorkehrungen von Nordfrankreich über den Eurotunnel ins Londoner British Museum gebracht worden. Lisa Maria Röhling hat den Krimi der Ankunft des Teppichs in London miterlebt.
Es ist kurz vor 3 Uhr nachts in Großbritannien, als ein gelber Lastwagen am British Museum in London vorfährt. Im Rückwärtsgang bewegt er sich auf den Hintereingang des Museums zu. Was relativ unspektakulär klingt, ist tatsächlich ein historischer Moment. In dem Lastwagen ist der Wandteppich von Bayeux geladen, fast 1000 Jahre alt und knapp 70 Meter lang. Museumskuratorin Millie Horton-Inch wird bei dem Anblick emotional. Es klingt wahrscheinlich komisch, dass ich so aufgeregt bin, nur weil hier ein Lastwagen zur Laderampe fährt und eine Kiste rausgeholt wird. Aber wenn man sich überlegt, wie alt dieses Objekt, das ist wirklich bedeutend. Ich hatte feuchte Augen, als der Lastwagen ankam und ich werde wahrscheinlich in Tränen ausbrechen, wenn ich den Teppich wirklich sehe. Auch Nicholas Cullinan, der Leiter des British Museum, ist in der Nacht dabei. Wir erleben hier gerade etwas Außergewöhnliches. Die Ankunft des Wandteppichs von Bayeux im British Museum, aber auch, dass dieser Teppich das erste Mal in 1000 Jahren nach Großbritannien zurückkehrt. Es ist großartig, ein Teil dieser Rückkehr zu sein, aber auch jetzt hier dabei zu sein. Und vor allem freue ich mich, dass wir dieses Werk bald mit möglichst vielen Menschen teilen können. Denn der Wandteppich ist nicht nur UNESCO-Kulturerbe, sondern auch ein ganz besonderes Kulturgut der französisch-britischen Geschichte. Gestickt im englischen Canterbury zeigt der Teppich die Geschichte der normannischen Eroberung Großbritanniens inklusive ihres Höhepunktes, der Schlacht von Hastings im Jahr 1066. Das letzte Mal, dass Großbritannien eingenommen wurde, betonen die Briten. Seit seiner Entstehung im 11. Jahrhundert war der Teppich stets im französischen Bayeux aufbewahrt worden. Anfragen der Briten, den Teppich auszuleihen, hatten keinen Erfolg. Dann kam der französische Präsident Emmanuel Macron vor einem Jahr zum Staatsbesuch nach Großbritannien und da verkündete er, der Wandteppich von Bayeux, französischer Staatsbesitz, wird erstmals Frankreich verlassen und in London ausgestellt werden. Es folgten mehrere Monate Planung. Schon im September war der Teppich in Millimeterarbeit aus seiner Vitrine im französischen Bayeux genommen und für die Reise vorbereitet worden. Restauratoren und Kunstexperten beobachteten das mit Sorge. Zu fragil sei der Teppich. Der Transport könnte eines der wichtigsten erhaltenen Objekte des Hochmittelalters zerstören. Nun ist der Transport anscheinend gelungen. Für die französische Botschafterin in Großbritannien, Hélène Trieu-Duchesne, ist die Ausleihe ein besonderer Moment in den französisch-britischen Beziehungen.
Former enemy, because it was about battle.
Auf dem Wandteppich geht es um eine Schlacht. Das heißt, ehemals verfeindete Nationen haben jetzt das Vertrauen zueinander, dass sie eine solche Ausleihe des Wandteppichs von Bayeux möglich machen. Für das British Museum ist die Leihgabe schon jetzt in einem ganz anderen Sinne ein historischer Moment. Als Anfang Juli die ersten Tickets für die Ausstellung im September in den Verkauf gingen, waren sie in kurzer Zeit ausverkauft. Schon jetzt hat das Museum knapp 3 Millionen Euro damit eingenommen. Damit bricht die Ausstellung des Wandteppichs von Bayeux schon Rekorde, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Der Teppich von Bayeux ist in London angekommen und schon ein Blockbuster, bevor die Ausstellung beginnt. Lisa Maria Röhling war vor Ort. Die Kunst von Tina Blau, die zeigt in der Regel keine Kriegsszenen, wie sie auf dem Teppich von Bayeux zu sehen sind. Denn die aus Wien stammende Impressionistin, die malte in erster Linie Landschaften. Sie malte den Himmel, Wiesen und Bäume. Die sind durchaus zentral in ihrem Werk. Und die Szenen, die wirken oft so nahbar, dass man am liebsten in die Umgebung eintauchen möchte. Während die mitten im Ersten Weltkrieg gestorbene Künstlerin in ihrer Heimat Österreich bekannt ist, sind ihre Arbeiten in Deutschland eher wenigen vertraut. Das Kunstmuseum in Aalen widmet Tina Blau nun eine Ausstellung und Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Hallo Christiane. Christiane, wie will uns denn das Museum in Aalen Tina Blau nun näher bringen?
Mit piniengrünen Wänden. Ich habe die Chefin des Hauses gefragt und habe gesagt, wie nennt man diese Farbe? Und die sind piniengrün. Und vor diesem Grün strahlen jetzt diese Landschaften aus dem Prater. So fängt die Ausstellung an. Sie strahlen einfach, obwohl da gar nicht die Sonne scheint, sondern da ist Licht und Schatten, da sind Bäume. Das ist teilweise etwas biedermeierlich. Aber dann sieht man ein paar Schritte weiter, sie wurde das Schwammerl genannt, also der Pilz, die Pilzin. Und du siehst sie auf einem Foto, das sieht aus irgendwie wie so ein Lastenfahrrad oder wie so ein Korb. Und sie hat auf dem Kopf einen Riesenhut und wegen diesem Hut wird sie die Pilzin genannt. Ne? So oben so ein Gedöns, also riesiges Gedöns und dann so ein langes schwarzes Kleid. Und dann fährt sie damit in den Prater, wo sie 40 Jahre lang ein Atelier hatte. Und eigentlich immer am liebsten bei grauem Wetter, damit die Sonne nicht so scheint. Und dann hat sie, ja, die Landschaft, die Menschen weniger. Die Menschen sind eigentlich nur Staffage. Du siehst nie irgendwie Gesichtszüge oder alt oder jung. Du siehst zwar eine Frau oder Kinder, aber im Grunde genommen ist es Landschaft und Natur.
Landschaft und Natur, aber nicht nur in Österreich, wo sie ja gelebt hat, sondern sie ist ja durchaus viel gereist.
Also du hältst das nicht für möglich. Mit 23 kriegt sie ihren ersten Preis. Von dem Geld reist sie. Sie reist nach Italien, sie reist nach Frankreich, sie fährt nach Sylt, sie fährt, das ist etwas nahegelegen, nach Ungarn, aber sie ist ständig unterwegs nach London. Sie stellt aus in Chicago, sie stellt aus in großen Ausstellungen. 60 ihrer Werke gehen auf eine Wanderausstellung durch ganz Deutschland und man weiß nichts von ihr und oder man hat, ne, sie ist vergessen. Und woran liegt das? Sie ist eine Frau und sie ist Jüdin. Und
genau.
Das ist toxisch.
Ja, sie ist eine Frau, sie ist Jüdin, zwar 1916 gestorben und sie ist, glaube ich, zum evangelischen Glauben
vorher konvertiert, Mann zu heiraten.
Aber das hat
Hermann Lang, der auch mal war, das hat nichts genützt.
Genau.
1938 wurden alle ihre Werke in Österreich, wo sie hauptsächlich war, und der Mann von Sissi, der hat ihre Werke gekauft. Der ist mit dem Einspänner dahin gefahren in die Ausstellung. Und man kann sich vorstellen, warum. Also das war nicht schöne, heile Welt. Denn was ihre Werke auszeichnet, ist eigentlich, sie geht so in die Abseiten, in die Vorstädte. Und jetzt nicht so sozialkritisch, sondern einfach zu zeigen, was da ist. Die Donau wird umgebaut, da werden Kanalisationen gebaut. Und das alles siehst du auf diesen Bildern, aber du siehst es in impressionistischer Manier und dann geht uns das runter wie Öl, ne? Weil es einfach schöne Farben, schöne Formen sind. Es springt dich an.
Es springt dich an, aber sie wird tatsächlich in Aalen nicht ganz alleine ausgestellt, sondern ihre Werke, die werden kombiniert. Es gibt eine Art Bezugspunkt, Rosa M. Hässling, das ist eine noch lebende Künstlerin.
Schön, dass du darauf kommst. Und zwar geht es eigentlich um Licht sehen. Rosa M. Hässling malt praktisch Farbtropfen, die du in ihren Bildern sehen kannst. Also du siehst die Bilder, dann sind die mal so ein bisschen Prager Schule, mal ein bisschen braun. Dann siehst du so ein kleiner, so Spiegelformen und da drauf sind Farbpigmente. Dann sind die ockermäßig und dann gehst du vorbei und dann ist so ein bisschen Glimmer da drin und dann verändern sich die Farben. Also insofern ist das, was die richtigen Impressionisten oder die Pointillisten mathematisch errechnet haben, wie das Licht sich bricht und so. Damit arbeitet Frau Hässling auch, aber es hat eine Poesie und jetzt dazu die Bilder. Also das eine ist monochrom und fast technoid und das andere ist eben händisch, wie wir heute sagen, gemalt und das passt ganz schön zusammen. Wieso Farbauszüge an der Wand?
Zwei Künstlerinnen, die wunderbar harmonieren. Und Christiane Fielewer hat sie gesehen im Kunstmuseum Aalen. Die Ausstellung heißt im Freien Tina Blau, eine Impressionistin aus Wien. Aber Frau Hässling, Rosa M. Hässling, ist dort auch zu sehen. Christiane, vielen Dank. Die griechischen Götter, die faszinieren die Menschheit ja schon lange. Ganze Fantasy-Buchreihen und Filme arbeiten sich an den Sagen rund um das Götterpersonal ab. Einer der bekanntesten Filme aus Hollywood, Kampf der Titanen, ist aus dem Jahr 81 und erreichte auch in Deutschland fast 1 Million Zuschauer. Den Titel hat nun das Nationaltheater in Mannheim für ein großes Antikenprojekt übernommen. Regisseur Christian Weise verspricht eine immersive Aufführung. Er will unter dem Motto Mythos Rauschspektakel das Publikum mit einbeziehen und von Zeus über Dionysos bis hin zu Ödipus sind alle dabei. Und das Publikum, das kann sich frei durch eine Fantasiewelt bewegen, muss allerdings viel Geduld aufbringen. Über 4 Stunden dauerte die gestrige Premiere. Die Long-Version der Voraufführung, die Christian Gampert besucht hat, die war sogar fast 5,5 Stunden lang.
Dionysisch soll es sein, rauschhaft. Vom Anfang der Welt von Gaia und Uranos bis viele Stunden später zum Trojanischen Krieg und der Odyssee bewegen wir uns durch ein Labyrinth von kleinen Theaterschaufenstern, von Kabinetten mit Einzelwesen, die uns ganz intim ansprechen. Bei den großen Szenen sitzen wir dann doch wieder als Publikumsmasse vor dem Olymp der Götter, wo seltsamerweise viel gefilmt wird, und vor einem großen Wrestling-Ring, wo die Kämpfe der Titanen stattfinden. Die Aufführung ist eine ungeheure Anstrengung für Spieler wie Zuschauer, ein Wahnsinnsaufwand an Logistik, Material und schauspielerischer Vorausgabung, die man hier hautnah erleben kann. Sie ist aber auch ein großes Durcheinander, ein ständiger Wechsel zwischen High and Low, zwischen großer Geste und plattester Banalität. Einerseits ist es schon okay, die griechische Sagenwelt, den zivilisatorischen Gründungsmythos der westlichen Welt, mal ganz auf Trash-Niveau herunterzuziehen oder in die Moderationsschleife von Fernsehentertainern zu schicken. Die gesamte Troja-Episode wird von einem Dampfplauderer erzählt. Es überkommt einen aber schon bald der Verdacht, dass das Comichafte und der notorische Nicht-Ernst der Veranstaltung dem großen Thema nur so halb gerecht werden. Gleich zu Beginn steht man einer ziemlich gruftigen Aphrodite gegenüber, die einem mitteilt, sie sei eine geile Bitch und einen auffordert, ihr die Worte »Ich bin schön« nachzusprechen. Pandora, die Moderatorin, bittet uns, geben Sie sich Dionysos hin, dem Gott des Rausches, während zwei Priapen, Monsterwesen mit riesigen Brüsten, ihre ungeheuer steifen Plastikpenisse durchs Publikum bewegen. Das ist die neue Mitmach-Antike und dionysisch berauschende Getränke sind leider in weiter Ferne. Andererseits, je länger der Abend dauert, desto mehr wird man ergriffen von dem merkwürdigen Sog, den jede Großunternehmung und jede Überforderung erzeugt. Prometheus, der das Feuer stahl, hängt in einer Sadomaso-Kabine in seinen Lederriemen. Und Medea sitzt mit Jason in einem Sportcoupé, ein blonder Vamp mit einem kühlen James Dean.
Dir schien eine Ehe mit einer ausländischen Frau nicht standesgemäß. Noch dazu, wo sie langsam alt wird, habe ich dich geheiratet und dann verlassen?
diesen Einzelszenen stehen die großen und meist banalen Tableaus gegenüber, wenn die Zaubershow des Zeus beginnt oder Herakles im Wrestling-Ring gegen King Kong kämpfen muss. Hier wurden offenbar Kinderträume des Regisseurs Christian Weise wahr. Die Ausbreitung des Bacchuskults und die losgelassenen Mänaden, die sich auf das Vieh stürzen, haben irgendwie mit dem Berliner Club Berghain zu tun. Dann kommt die Polizei und geht mit aller Härte gegen die entfesselten Frauen vor, die ihren Söhnen die Köpfe abreißen. Wobei manches in diesem Theater der Grausamkeit auf Schwäbisch erzählt wird. Auch schön. Vom abgeschmacktesten Trash-TV und Gossenslang geht es dann vor den Saal ins Freie, wo Männer auf sehr hohen Koturnenschuhen und in Masken pathetisch deklamierend Antigone spielen. Hier ist man auf einmal ganz griechisch traditionell. Ödipus wird als familiäre Cross-Gender-Freakshow gezeigt. Die Auflösung des Vatermords ist ein Musical. Vom heiligen Ernst geht es in düsterste Komik, vom Psychodrama in die schrägste Klamotte. Nachdem Kassandra aus einer Telefonzelle den Tod Agamemnons prophezeite, wird das Publikum am Ende in eine Art Totenreich geleitet, wo lauter Zombies liegen, unförmige Körper, Überbleibsel von Auto- und Familienunfällen. Doch die düstere Diagnose, die die Inszenierung der westlichen Welt stellt, wird grotesk aufgeblasen mit grellen Kostümeffekten und großartigen, aber teilweise von der Leine gelassenen Schauspielern. Und das heißt, alles nur Theater, also nicht ganz so schlimm.
Alles nicht so schlimm. Christian Gampert über Kampf der Titanen, ein Theaterspektakel am Nationaltheater in Mannheim. In den Kulturmeldungen erinnert Hanna Rau nun zuerst an den Schlagersänger Peppino Di Capri.
Seinen Künstlernamen hat er sich von der Sehnsuchtsinsel im Golf von Neapel geborgt. Geboren wurde Peppino Di Capri als Giuseppe Faiella. In seiner Heimat Italien gehörte er jahrzehntelang zu den bekanntesten Schlagersängern des Landes. Seine Karriere als Musiker startete er schon mit 4 Jahren. Da spielte er Klavier für US-Soldaten, die im Krieg auf Capri stationiert waren. Der internationale Durchbruch gelang ihm Anfang der 60er mit Hits wie diesem. La luna si resta con te e balla e twist contando le stelle nel ciel. Der Saint-Tropez-Twist schaffte es auch in Deutschland in die Top 10 und manchmal sang Peppino Di Capri sogar auf Deutsch, zum Beispiel über Melancholie. Jetzt ist Peppino Di Capri im Alter von 86 Jahren gestorben. Wir haben bereits gestern an dieser Stelle berichtet, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer das Auswahlverfahren beim Deutschen Verlagspreis geändert hat. Wenn die Jury einen Verlag vorschlägt, der dem Kulturstaatsminister Bedenken bereitet, dann soll ein beratendes Gremium aus Fachleuten aktiv werden, darunter Experten aus dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Dessen Vorsteher Sebastian Gogolz hält das für eine gute Entscheidung.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ein solches Gremium hätte beim Buchhandlungspreis auch dazu geführt, dass der Verfassungsschutz nie ins Spiel gekommen wäre. Das ist gut, dass es diese Reaktion gibt und dass wir mit diesem Verfahren mehr Transparenz und auch mehr Aufrichtigkeit haben.
Dialog und Konfrontation statt Verfassungsschutz. Das hält Gogolz für die richtige Marschrichtung. Und dazu gehöre auch, dass die Verlage zu etwaigen Vorwürfen Stellung beziehen dürften. So Sebastian Gogolz im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Mehrere Branchenverbände haben ein System zur Kennzeichnung von KI-Musik vorgestellt. Ihnen schweben 2 unterschiedliche Labels vor, eins für Musik, die überwiegend von KI erzeugt wurde, und eins für Songs, die zwar KI nutzen, aber hauptsächlich von Menschen gemacht sind. Das freiwillige System ist für eine weltweite Einführung konzipiert und soll auch bei Streaming-Diensten für mehr Transparenz sorgen. Spotify hat sich noch nicht dazu geäußert. Der Eiffelturm macht hitzefrei. Aufgrund der hohen Temperaturen schließt das Pariser Wahrzeichen schon am Nachmittag und auch der Louvre und das Musée d'Orsay wollen ihre Mitarbeiter in den nächsten Tagen früher nach Hause schicken.
Ja, und das waren die Kulturmeldungen von und mit Hanna Rau. Vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Themen unter anderem die Debatte um ein AfD-Teilverbot in der Union. Die nimmt an Fahrt auf. Und in der Berliner CDU, da soll Stefan Evers der Nachfolger von Kai Wegner werden. Am Mikrofon dieser Sendung, also am Mikrofon von Kultur heute, war Susanne Lurwig. Und ich sage danke fürs Zuhören.